Boot rüberfuhr mit den Jüngern und der Sturm aufkam, Angst hatten, da hat er nicht gesagt, so jetzt hab's Angst und in 5 Stunden machen wir dann eine Bibelarbeit über Angst. Nein, er hat dann den Sturm gestillt und dann hat er gesagt, warum glaubt ihr so wenig? Das ist Erlebnispädagogik. Das ist nur ein Wort für normales Leben. Man erlebt das, was man lehrt. Und sehr oft ist ja das, was wir predigen, überhaupt nicht das, was wir leben. Ich glaube ja nicht, dass jeder, was hier predigt, das auch lebt, was er predigt. Das wäre sehr naiv. Wir predigen oft richtige Dinge und leben ein anderes, etwas anderes. Und auch in der Apostelgeschichte musste Gott oft sehr oft Visionen verwenden. Der Petrus hat gepredigt, dass der Heilige Geist auf alle Nationen ausgegossen wird. Das hat er gepredigt zu Pfingsten, wunderbar, aber geglaubt hat er es nicht. Der wäre nie in ein Haus von Heiden gegangen. Und da hat das Wort Gottes nicht geholfen, er musste ein Erlebnis haben. Oft prägen Erlebnisse viel mehr als nur das Wort. Und darum geht es eigentlich, das ist Leben, wie Gott uns prägt. Und unser Thema, zumindest mein Thema für diese paar Abende, ist Körper, Seele und Geist, eben unser Thema vom Tauernhof, der ganzheitliche Mensch. Und wir haben gestern bereits gelesen im 1. Thessalonicher 5,23, dass es Gottes Anliegen ist, dass wir geheiligt werden an Geist und Seele und Leib. Und Gottes Anliegen ist, dass wir bewahrt bleiben an Geist, Seele und Leib. Wer die Bibel liest, der kann nicht übersehen, dass Jesus Menschen körperlich geheilt hat. Nicht nur ein paar Mal, das war ständig. Wir lesen ab und zu in den Evangelien, und sie kamen alle zu ihm und er hat alle geheilt. Das waren Hunderte oder Tausende über die 3 Jahre, die er körperlich geheilt hat. Wir wissen aber auch, Jesus hat Menschen nicht nur körperlich geheilt, sondern er hat sie seelisch geheilt. Zum Beispiel die Frau am Brunnen, die Samariterin, die war, soweit wir wissen, körperlich völlig gesund, aber ihre Seele war krank. Und Jesus hat ihre Seele geheilt. Dann im Johannes 3 haben wir einen anderen Mann, der Nikodemus, der war körperlich auch gesund, soweit wir wissen, der war auch seelisch nicht krank, das war ein angesehener, respektierter Mann, aber sein Geist war krank. Er musste am Geist geheilt werden. Und so heilt Gott den Menschen als Ganzes. Körper, Seele und Geist. Und ich bin sehr dankbar, sagen zu dürfen, dass Gott an mir dasselbe gewirkt hat. Dass ich Heilung erfahren durfte an Geist, Seele und Leib. Ich bin jetzt 51, wie die meisten von euch wissen. Als ich 15 Jahre alt war, ging ich in unseren Jugendkreis, in der evangelischen Kirche in der Ramsau. Ist meine Gemeinde, ist meine Kirche. Und ich freue mich, da dabei zu sein. Da hatten wir einen Jugendwart, der hat uns jeden Samstag von Jesus erzählt. Da waren außerdem schöne Mädchen, das hat auch geholfen hinzugehen. Und es waren auch coole Jungs dabei. So bin ich jeden Samstag hingegangen und ich habe immer zugehört. Und was der Jugendwart gesagt hat, ich habe immer irgendwie gewusst, was der sagt, das stimmt. Und 2 Jahre später habe ich meine Entscheidung für Christus getroffen. In meiner Gemeinde. Ich habe Jesus kennengelernt, ganz persönlich. Und ich wusste auch nicht, wisst ihr, was interessant ist? Ich kann dir heute nicht sagen, warum ich wusste, dass es wahr ist. Keine Ahnung. Ich konnte es ja nicht nachprüfen. Aber ich wusste, was der sagt, ist wahr. Und das ist hochinteressant, wenn Menschen zum Glauben kommen an Jesus, egal ob du 5 Jahre, 15 oder 50 bist. Das spielt keine Rolle. du hörst jemand zu oder du liest etwas und du weißt, es ist wahr. Du weißt aber nicht, warum. Das ist das Wirken Gottes. Es ist meine tiefe Überzeugung, ein Mensch kann nur Christ werden durch Offenbarung. Wenn Gott sich dir nicht offenbart, kannst du niemals zu ihm kommen. Jesus sagte ja auch mal, niemand kann zu mir kommen, es sei denn, der Vater zieht ihn. Und der Vater zieht jeden Menschen. Aber es ist Gottes Wirken, eine Offenbarung, wir wissen, es ist wahr. So habe ich geistliche Heilung erfahren, geistliches Leben bekommen. Auch an der Seele durfte ich Heilung erfahren, als ich so alt war wie der David, 17, 18, 19, 20 in dieser Region, da hatte ich einen extremen Minderwertigkeitskomplex. Ich könnte dir die Gründe nennen, aber das ist jetzt egal. Rückblickend kann man dann einiges erkennen, warum man so war. Und ich habe, weil ich so einen Komplex hatte, so dumme Dinge getan, die peinlich sind. Das waren keine Lausbubenstreiche. Lausbubenstreiche, die liebe ich, das ist super. Kinder müssen auch Lausbuben sein, das ist völlig okay. Aber es war so dumm, es ist peinlich, was man getan hat oder was ich getan habe. Einfach aus einem Komplex heraus. Auch Menschen verletzt damit. Und es war interessant, ich habe vielleicht 10 Jahre ist es aus, mal in Australien in Brisbane gepredigt bei einer Konferenz. Und da war ein zweiter Sprecher, ein lieber Freund von mir, der Charles Price, der ist Pfarrer in Toronto. Wir zwei waren die Sprecher. Und abends haben wir halt da in derselben Hütte gewohnt. Und dann hat der Charles so erzählt, hat er mir erzählt, dass er also so 16, 17 war, hat er einen ziemlichen Komplex gehabt. Da habe ich gesagt, ist aber komisch, Charles, ich sehe bei dir überhaupt nichts mehr von einem Komplex. Du bist so ein gestandener, ein gesundes Selbstbewusstsein, ein Mann. Und der Charles Price ist inzwischen in Kanada, Gott gebraucht ihn wirklich wunderbar. Der predigt jeden Sonntag zu Millionen von Menschen, auf vielen Fernsehkanälen. Und dann habe ich ihm erzählt, dass mir ähnlich ging, nur noch schlimmer als ihm und ein bisschen später, so mit 19, 20, 21, dann hat er zu mir gesagt, aber Hans-Peter, ich sehe bei dir auch nicht viel Komplexe. Du hast auch ein gesundes Selbstbewusstsein, scheint mir. Und da ist mir zum ersten Mal, als er das gesagt hat, mir bewusst geworden, ja genau, eigentlich, ich muss nicht mehr so blöde Dinge tun. Ich kann normal leben. Ich habe eine seelische Heilung erfahren. Ich war nie ich habe keine Selbsterfahrungsgruppe besucht oder sonst irgendwas. Ich habe mich nur mit dem Wort Gottes halt beschäftigt über die Jahre. Und Gott hat da eine Heilung geschenkt. Ich habe auch eine körperliche Heilung erfahren. Ich war ja 9 Jahre lang hauptberuflich Bergführer und Skilehrer. Ich hatte eine kleine Bergsteigerschule. Wir waren nur zu zweit und im Winter war ich halt Skilehrer. Und meine Haut, die war immer gesund. Da war nie ein Problem. All die Jahre. Und dann, als ich am Tauernhof anfing zu arbeiten, konnte ich die Sonne nicht mehr ertragen. Ich war damals auf einem Kurs am Gletscher und plötzlich von einem Tag am anderen, ich konnte nicht mehr in die Sonne. Es war dann so, mein Gesicht speziell, das war am schlimmsten betroffen. Ich hatte Wasser unter der Haut, es war ganz rot, es hat gejuckt, es hat wehgetan. Ich bin von Arzt zu Arzt über 2 Jahre und jeder hat gesagt, es ist keine Sonnenallergie, aber du verträgst die Sonne nicht. Und sie konnten mir aber nichts geben außer Cortison, das hat es halt gelindert, aber das kann es nicht heilen. Und das wurde dann so schlimm nach 2 Jahren, meine Frau hat mir dann so Gesichtsmasken gestrickt oder genäht, weil ich konnte nicht mehr ohne Gesichtsmaske das Haus verlassen. Das war ziemlich extrem. Und über die 2 Jahre habe ich öfter mal Jakobus 5 gelesen. Und im Jakobus 5 steht, ist jemand krank unter euch? Er rufe die Ältesten, sie sollen zu ihm kommen, sie sollen ihn mit Öl salben, sie sollen ihre Sünden bekennen und sie sollen für ihn beten und der Herr wird den Kranken aufrichten. Ich habe das oft gelesen, aber ich habe immer gedacht, na, das passt noch nicht. Und nach 2 Jahren, viele Ärzte besucht und es ist immer schlimmer geworden, und ich es wieder gelesen habe, gedacht, es ist dran. Und dann habe ich ein paar meiner Freunde angerufen, die kamen. Dann haben sie mir so ein Babyöl draufgeschmiert und dann haben wir unsere Sünden bekannt. Dann haben wir gebetet, haben sie für mich gebetet und 2 Tage später war mein Gesicht total gesund. Und seitdem ist mein Gesicht gut. Der Rest vom Körper ist immer noch ein bisschen empfindlich. Wenn ich viel in der Sonne bin, so wie jetzt, die letzten Tage, kriege ich immer noch so kleine Sachen, aber das ist völlig irrelevant gegen das, was es damals war. Und ich bin dankbar, erfahren zu haben, dass Gott heilt an Geist, Seele und Leib. Und es ist ganz offensichtlich, es ist Gottes Anliegen, dass seine Kinder gesund sind. Im 2. Mose Kapitel 15, Vers 26, da stellt sich Gott seinem Volk Israel vor mit dem Namen Jehova Rapha. Ich bin der Herr, dein Arzt. Schöner Name. Ich bin der Herr, dein Arzt. 2. Mose 15, 26. Und als Jesus geboren wurde, lesen wir im Lukas 2, 10 und 11, ich verkündige euch große Freude, euch ist heute der Retter geboren. Und weil sich Gott uns als der Arzt und als der Retter vorstellt, können wir mit Gewissheit sagen, dass Gottes Anliegen für uns Heilung und Rettung ist. Jesaja 53, durch seine Wunden sind wir geheilt. Das ist ganz eindeutig in der Bibel. Nun ist es allerdings so, dass viele von uns eine ganz andere Erfahrung gemacht haben, nämlich, dass liebe, gläubige, hingegebene Menschen krank sind, dafür beten und nicht gesund werden. Das erleben wir immer wieder. Ich muss da immer denken an eine liebe Freundin, die hier wohnt in Schladming, die Gerti. Die ist seit 18 Jahren im Rollstuhl. Und nicht nur das, das sind viele. Da gibt es nicht wenige im Rollstuhl, aber die Gerti hat jeden Tag Schmerzen. Ist kein Tag ohne Schmerzen. Manchmal kommt sie zu den Versammlungen, da tragen wir, ich habe manchmal Bibelstunden für Einheimische, da tragen sie sie hier rauf im Rollstuhl. Und es ist so schön, wenn sie da ist, aber es ist oft für die Besucher unangenehm. Denn sie schreit plötzlich, 3 Minuten lang, weil sie so Schmerzen hat. Das hat sie ungefähr jede Stunde einmal. 18 Jahre lang. Wir haben schon gebetet für sie, aber Gott hat nichts getan. Zumindest nicht, was körperliche Heilung anbelangt. Das ist auch der Grund, warum sich manche Menschen von Gott abwenden, verständlicherweise. Ich kann das nachvollziehen. Da sagen Leute, schau, da ist ein gläubiger Mensch, der glaubt, dass Gott ihn liebt, dass Gott es gut mit ihm meint, aber man sieht nichts, wo ist die Güte Gottes? Und die Fragen muss man zulassen. Das sind berechtigte Fragen. Allerdings ist es so, jemand, der sagt, ich kann nicht mehr an den Gott der Bibel glauben, bei all dem Bösen und bei all dem Leid, was in dieser Welt da ist, da ist meine Antwort die, ich sage, ich verstehe dein Anliegen, aber gerade weil so viel Leid und so viel Not in dieser Welt ist, gerade deshalb glaube ich an den Gott der Bibel. Denn das ist, was die Bibel verkündet. Die Bibel sagt nicht, dass diese Welt eine schöne, vollkommene Welt ist. Im Gegenteil. Die Bibel sagt, diese Welt ist gefallen. Und Paulus bringt es ganz gut zum Ausdruck im Römer Kapitel 8, 22, da sagt er, die ganze Welt, die ganze Schöpfung seufzt und stöhnt und sie sehnt sich nach Erlösung. Das ist das biblische Weltbild. Also, wenn du Not und Leid siehst, dann liest die Bibel, da ist es genau beschrieben, dass es so ist. Und darum glaube ich an den Gott der Bibel, weil das, was ich in der Bibel lese und was ich in der Realität erfahre, ist genau dasselbe. Nun, man kann jetzt fragen, warum beschreibt sich Gott als unser Arzt? Aus einem ganz einfachen Grund. Weil wir krank sind. Wenn wir nicht krank wären, bräuchten wir keinen Arzt. Warum stellt sich Gott uns als Retter vor? Ganz einen einfachen Grund. Weil wir verloren sind. Wenn wir nicht verloren wären, bräuchten wir keinen Retter. Ich bin im Bergrettungsdienst, auch im Höhlenrettungsdienst. Wisst ihr, warum es einen Bergrettungsdienst gibt? Weil es am Berg Verlorene gibt. Gäbe es am Berg keinen einzigen Verlorenen, bräuchten wir keinen Bergrettungsdienst. Darum ist Gott unser Arzt und unser Retter, nicht weil alles so super ist, sondern eben weil wir krank sind und weil wir verloren sind. Und das ist die Geschichte, die Gott mit uns Menschen schreibt. Einerseits sehen wir in dieser Welt und am eigenen Leben die Tragik der Sünde und andererseits erkennen wir die Realität unseres Arztes und Retters. Und in dieser Spannung leben wir. Das heißt Leben. Und da gibt es eine wunderschöne Geschichte, ein wunderschönes Beispiel dieser Realität der Gegenwart Gottes einerseits und der Tragik der Sünde andererseits im Johannesevangelium. Und schlag's bitte auf mit mir, wenn du eine Bibel dabei hast, im Johannes 5. Johannes 5. Übrigens muss ich dazu sagen, ein lieber Freund von mir, auch vom Charlie, Hans-Joachim Eckstein, der hat eine Bibelarbeit darüber gemacht. Und manches, was ich jetzt sage, habe ich vom Hans-Joachim. Also nicht, wenn du den Hans-Joachim hörst, dann sagst du, er stiehlt alles vom Hans-Peter, es ist umgekehrt. Gell? Aber Hans-Joachim hat so schön ausgedrückt, ich könnte es nicht besser sagen. Und da lesen wir im Johannes 5, Verse 1 bis 5. Bitte lest die mit mir. Danach war ein Fest der Juden und Jesus ging hinauf nach Jerusalem. Es ist aber in Jerusalem bei dem Schaftor ein Teich, der auf Hebräisch Bethesda genannt wird, der 5 Säulenhallen hat. In diesem lag eine Menge Kranker, Blinder, Lahmer und Dürrer. Dann steht in manchen Übersetzungen Vers 4, das ist so klein, das kann ich ohne Brille nicht mehr lesen. Warte mal, wohl halbwegs geht's. Wenn die Bewegung des Wassers, die warteten auf die Bewegung des Wassers, denn ein Engel des Herrn stieg zu bestimmten Zeiten in den Teich herab und bewegte das Wasser. Wer nun nach der Bewegung des Wassers zuerst hineinstieg, der wurde gesund, mit welcher Krankheit er auch behaftet war. Das ist in späteren Handschriften. Dann im Vers 5. Es war aber ein Mensch dort, der 38 Jahre mit seiner Krankheit behaftet war. Da lag ein Mann in dieser Säulenhalle, der war 38 Jahre krank. 38 Jahre ist lange. Die meisten von euch sind nicht mal so alt. 38 Jahre ist ein halbes Leben. Und 38 Jahre lag dieser Mann krank. Man muss sich das nicht nur so lesen. Ich war einen Monat, hatte ich so eine Grippe, die brachte ich nicht los jetzt im Frühjahr, im Juni. Sage ich was, ich bin ein ungeduldiger Kranker. Männer jammern sowieso viel mehr als Frauen, das wissen wir. Die wollen betreut werden. Die Ehepaare wissen das. Meine Frau, die hält viel mehr aus als ich. Aber ich bin da ungeduldig. Eine Woche, ja, das ist halt so. Aber die zweite denke ich mir jetzt recht schön langsam, jetzt möchte ich wieder normal was tun können. Und ein Monat war mir schon zu lange, wo man nur Grippe hat. Dieser Mann hatte nicht nur Grippe, sondern der war gelähmt. Und nicht ein Monat, sondern 38 Jahre. Das war die Realität für diesen Mann. Und das ist Realität für viele Menschen heute. Man fragt sich manchmal, wie ein Mann wie dieser Mann die Kraft hernimmt und den Willen hernimmt, überhaupt noch weiterzuleben. Ich muss ehrlich sagen, ich wüsste nicht, was ich tun würde, wenn ich 38 Jahre gelähmt wäre. Ob ich da noch weiterleben will. Ich habe keine Ahnung, ich bin es ja nicht. Aber ich frage mich schon manchmal bei Menschen, ich kenne auch Menschen, die sind jetzt nicht unbedingt körperlich krank, aber die sind in ihrer Seele krank. Für die ist alles nur schlecht. Die kritisieren alles. Egal, ob sie im Urlaub sind oder zu Hause, irgendwas finden die immer, was nicht passt. Die bekritteln jeden. Das Wetter, wenn es warm ist wie heute, dann ist es zu heiß. Wenn es regnet, ist es zu nass. Wenn es kalt ist, ist es zu kalt. Ist egal, was es ist. Die finden immer was, was nicht passt. Und ich denke mir bei den Leuten manchmal, warum willst du überhaupt noch weiterleben? Ich meine, für dich ist Leben sowieso nur eine Plage. Ich muss mich echt manchmal fragen, warum manche Menschen überhaupt noch einen Tag leben wollen. Oder wo Menschen wirklich leiden und krank sind und man sich fragt, wo nimmt der den Willen her für das Leben? Und die Antwort ist, es kann nur die Hoffnung sein. So wie dieser Mann, der ist 38 Jahre krank, der muss gehofft haben, vielleicht kommt der Tag, der muss kommen, wo ich einmal der Erste bin, wenn sich das Wasser bewegt und dann werde ich gesund sein. Aber Freunde, das ist ein bisschen unrealistisch. Immer wenn es 38 Jahre nicht geklappt hat, der wird ja immer älter und da ist immer noch weniger Muskelkraft vorhanden. Wie soll der mit 40 reinkommen, mit 50 schon gar nicht mehr? Aber irgendwo hatte er eine Hoffnung. Und Hoffnung stirbt zuletzt, sagt er ein Sprichwort. Da gibt es einen super Vers im Römer 4, Vers 18 über den Abraham. Da lesen wir, Abraham hat gegen Hoffnung auf Hoffnung hin geglaubt. Das ist ein interessanter Satz. Gegen Hoffnung auf Hoffnung. Weil, wisst ihr warum? Weil der Abraham hat die Sarah angeschaut. Abraham war 100, sie war 90. Er hat gesagt, Sarah, das schaut nicht mehr gut aus, wenn ich dich anschaue. Da wird nichts mehr. Und sie hat ihn angeschaut und gesagt, bei dir schaut es noch schlechter aus. Da geht überhaupt nichts mehr. Da war keine Hoffnung mehr. Und doch haben sie gegen Hoffnung Sex gehabt und ein Kind ist geboren. Das ist ein Wunder. Mit 90 und er 100. Und sie haben gegen Hoffnung auf Hoffnung geglaubt. So ist es mit der Hoffnung auch in diesem Mann. Der liegt 38 Jahre und dann kommt Jesus. Und jetzt, das ist faszinierend im Vers 6. Als Jesus diesen da liegen sah und wusste, dass es schon lange Zeit so mit ihm steht. Jesus ist der Messias und ein Prophet, er kann Gedanken lesen. Er wusste, dieser Mann liegt 38 Jahre da. Da spricht Jesus zu diesem Mann, willst du gesund werden? Wisst ihr was, früher haben wir, ich sage das jetzt ganz ehrlich, haben wir gedacht, also das ist eine blöde Frage. Jesus weiß, dass der 38 Jahre krank ist. Er weiß, dass er jeden Tag versucht hat, zum Wasser zu kommen. Und dann kommt er rein und fragt ihn, willst du eigentlich gesund werden? Früher, wenn ich es zu stellen kam, habe ich halt weitergelesen, weil ich habe es nicht kapiert und ich habe auch niemanden gefunden, der mir es vernünftig erklärt hätte. Aber das ist das Schöne am Älterwerden. Älterwerden hat etwas Schönes an sich. Man gewinnt Lebenserfahrung. Und in Seelsorgegesprächen, wo Leute kommen und über Dinge reden, habe ich etwas festgestellt. Es gibt Leute, die kommen und bitten um Hilfe. Aber wisst ihr, was ich auch festgestellt habe bei manchen? Sie bitten um Hilfe, aber sie wollen nicht geheilt werden. Ich habe Menschen gehabt, die kommen und sagen, erzählen dir die Geschichte und nach 5 Minuten merkst du, in diesem Menschen ist Bitterkeit, da ist Zorn, da ist Unvergebenheit, da ist Kritiksucht. Und dann sprichst du ihn darauf an und fragst ihn, willst du deinen Zorn, deine Bitterkeit loswerden? Dann sagt er, ja, irgendwie schon. Dann sage ich, du musst einfach vergeben. Und dann sagt er, nein, ich will nicht geheilt werden. Es gibt Menschen, die wollen nicht geheilt werden. Die bleiben lieber den Rest ihres Lebens negativ, bitter, zornig und kritiksüchtig. Die wollen nicht gesund sein. Und Jesus fragt diesen Mann, das ist interessant, er fragt ihn, willst du gesund werden? Ich komme später nochmal darauf zurück. Was ist dein eigentliches Problem? Und was der Kranke jetzt sagt, das finde ich gewaltig. Er sagt hier im Kapitel 5, Vers 7, der Kranke antwortete ihm, Herr, ich habe keinen Menschen. Herr, ich habe keinen Menschen. Wisst ihr, was das Problem dieses Kranken war? Nicht seine Gelähmtheit, es war seine Einsamkeit. Und Jesus fragt ihn, willst du gesund werden? Was ist dein Problem? Herr, ich habe keinen Menschen. Es gibt niemanden, der wirklich zu mir steht. Es gibt niemanden, der wirklich zu mir kommt. Und dann sagt der Kranke noch etwas Zweites. Er sagt, Herr, ich habe keinen Menschen, dass er mich, wenn das Wasser bewegt worden ist, in den Deich werfe, während ich aber komme, da selber hinkrieche, steigt ein anderer vor mir hinab. Das heißt, er sagt, ja, in dieser Säulenhalle, da liegen viele Lahme, Krüppel, Gelähmte, Blinde. Irgendwie sind wir uns schon vertraut und befreundet, aber letztlich schaut jeder auf sich selbst. Ich komme immer zu spät. Es ist immer einer vor mir da. Und es gibt niemanden, der mich hintragen würde und hineinwerfen würde. Er hatte Beziehungen, aber es waren Beziehungen der Konkurrenz und der Rivalität. Übrigens, Bethesda heißt Haus der Barmherzigkeit. Aber es gab wenig Barmherzigkeit in diesem Haus. Und ich habe übrigens eine ganz persönliche Frage an dich. Das musst du nicht beantworten, nur für dich selber. Möchte ich fragen, gibt es einen Menschen in deinem Leben, von dem du ganz sicher bist, dass er dich wirklich liebt? Gibt es einen Menschen, wo du dir 100% sicher bist, der meint mich? Nicht, er liebt mich, weil ich so fleißig bin, so attraktiv, so witzig, so sportlich, sondern er liebt mich. Jesus dann im Vers 8 heilt diesen Menschen durch sein Wort und er sagt im Vers 8, Jesus spricht zu ihm, steh auf, nimm dein Bett und geh umher. Das ist ein Wunder, was hier dann geschieht. Und so wie Gott sagt, es werde Licht und es ward Licht, sagt Jesus hier zu diesem Mann, steh auf und geh, und er stand auf und ging. Das ist ein Wunder. Und das Schöne an Jesus ist, wenn Jesus dich und mich zu etwas auffordert, etwas zu tun, gibt er uns die Kraft, es zu tun. Das ist einzigartig bei Jesus. Seht ihr, er hat nicht zu den Kranken gesagt, du reiß dich halt ein bisschen zusammen, jetzt bist du erst 38, streng dich halt ein bisschen an, zieh dich hoch und trainier ein bisschen, dann wird es schon langsam werden. Er hat keine Appelle gemacht. Er hat gesagt, steh auf, nimm dein Bett und geh. Und er stand auf, nahm sein Bett und ging umher. Das ist interessant. Hans-Joachim Eckstein sagt sogar, im ganzen Neuen Testament gibt es keinen einzigen Appell. Gibt keinen Appell. Sondern wenn Jesus dir etwas sagt zu tun, dann kannst du es tun. Und das ist das Schöne am Messias. Seht ihr, was viele Christen frustriert ist, sie glauben, ja, jetzt hat Jesus so viel für mich getan, jetzt muss ich mich schon anstrengen und etwas für ihn tun. Und das wird für die meisten zur Qual, weil es dir nicht möglich ist. Du schaffst es nie. Es wird immer zu wenig sein. Ich erfreue mich des Christenlebens seit dem Moment, wo ich gelernt habe, nicht ich muss für Christus arbeiten, sondern er lebt und arbeitet in mir. Das ist so befreiend. Das ist so enorm befreiend. Der eine Satz, den der Major Thomas zu mir gesagt hat, vor vielen, vielen Jahren, hat er gesagt, Hans-Peter, Christsein ist nicht leicht. Habe ich gedacht, ja, du hast recht, schwierig. Dann hat er gesagt, Christsein ist auch nicht schwierig. Da habe ich gedacht, na, du kennst dich nicht aus. Dann hat er gesagt, Christsein ist unmöglich. Aber das hat mir vorher noch niemand gesagt. Ist dir bewusst, dass Christsein unmöglich ist? Das ist die befreiendste Botschaft, die es überhaupt gibt. Du kannst nicht Christ sein. Nur einer kann Christ sein und das ist Jesus Christus. Und der lebt in dir. Nur er kann Christ sein in und durch dich. Wenn du glaubst, du kannst Christ sein, dann kann Christus im Himmel bleiben. Dann brauchst du ihn gar nicht, du kannst es ja. Wir brauchen ihn deshalb, weil wir es nicht können. Wir brauchen einen Arzt, weil wir krank sind. Wir brauchen einen Retter, weil wir verloren sind. Und seht ihr, manchmal, wenn wir so Appelle machen, wenn wir zu jemandem sagen, da ist jemand ein bisschen niedergeschlagen, deprimiert und wir sagen, du reiß dich zusammen, es geht dir eh so gut, es wird schon wieder werden und so weiter. Bei manchen kann das schon mal helfen, aber generell, es gibt Menschen, die sind 38 Jahre krank und wenn ein Mensch 38 Jahre auf seinem Bett liegt, der hat keine Muskeln mehr. Der kann nicht mehr aufstehen. Da braucht es ein Eingreifen Gottes. Und genau das tut Gott. Ein Missverständnis, dem ich jahrelang aufgesessen bin, ich habe das so oft in Predigen gehört, dass ich glaube ich vielleicht selber gepredigt habe, aber da habe ich öfter gehört, Jesus Christus will in deinem Leben die Priorität Nummer 1 sein. Und dann deine Frau ist Priorität Nummer 2, die Kinder Priorität Nummer 3, Arbeit Priorität Nummer 4 und so weiter. Irgendwie war das logisch, habe mir gedacht, okay, wenn das so ist, dann muss ich ja prioritätenmäßig meinen Tagesablauf bestimmen. Und das hat dann so ausgesehen, ich bin ja früh aufgestanden, ja, Gott ist Priorität Nummer 1, stille Zeit zuerst. Bibel lesen, beten und so weiter. So, okay, Gott abgehakt, erste Priorität passt. Zweite, ja, meine Frau ist jetzt dran. Frühstücken, ja, reden wir zusammen, weil du bist Priorität Nummer 2. Abgehakt, passt. Dann nächste Kinder noch, einen Kuss gegeben, tschüss, Priorität Nummer 3 und dann gehst du in die Firma. Aber wisst ihr was, ich bin so froh, dass das nicht wahr ist. Ich habe eine Botschaft für dich. Jesus hat null Interesse, in deinem Leben Priorität Nummer 5 zu sein. Und er hat genauso wenig Interesse, Priorität Nummer 1 zu sein in deinem Leben. Wisst ihr, was Jesus will? Er will deine Kraft sein in jeder Priorität. Er will dein Leben sein in jeder Priorität deines Lebens. Er will die Liebe sein, wenn du deiner Frau begegnest und Kindern. Er will die Weisheit sein, wenn du in der Firma arbeitest. Er will dein Alles sein. Nicht Priorität Nummer 1. Er will dein Leben sein. In jeder Einzelheit deines Lebens. Und er gibt mir die Kraft, meine Frau und Kinder zu lieben. Mit Freude am Berg zu gehen. Und auch manchmal im Büro Dinge zu tun, die ich nicht so gern tue. Ist völlig okay. Ich habe vor kurzem gelesen, ein gewisser Dr. Benedikt Walter, keine Ahnung wer das ist, aber so heißt er, er hat geschrieben, eine Person, die wöchentlich 60 Stunden arbeitet, mag am Sonntag nicht mehr hören, was man noch alles tun sollte. Sie braucht in der Kirche Leute, die ihr helfen, zur Ruhe zu finden, die Gedanken zu ordnen, mitten im Stress Gott zu erkennen. Ein gutes Wort. Es geht nicht darum, was wir noch alles tun müssen, es geht darum, in allem Gott einzubeziehen. Das ist Christsein. Und das Schöne ist, wenn Jesus sagt, steh auf, nimm dein Bett und geh, dann kannst du aufstehen, dein Bett nehmen und gehen. Übrigens, das Bett, das dieser Kranke hatte, das war keine Isomatte, so wie du vielleicht dabei hast. So ein halbes, nicht mal ein halbes Kilo, ein paar Gramm Sache. Es gab damals keine Isomatten. Das war so eine Art Trage, wie so ein Holzgestell, eine stabile Trage. Und auf dieser Trage wurde er wahrscheinlich Jahre davor hergetragen. Und jetzt sagt Jesus zu ihm, auf der Trage, die du hergetragen wurdest, die nimmst du jetzt und die trägst du jetzt mit eigener Kraft nach Hause. Und da ist auch etwas Interessantes dabei, nämlich, wenn Jesus zu diesen Gelähmten sagt, nimm dein Bett, auf dem dich andere hergetragen haben, und du trag jetzt dein eigenes Bett nach Hause, gibt Jesus diesem Mann Verantwortung. Er sagt, du bist jetzt verantwortlich auch für dein Leben. Und wisst ihr, es ist ja recht bequem, abhängig zu leben von anderen Menschen. Ich kenne Leute, die sind Alkoholiker. Die leben jahrelang abhängig von Familie, von Gesellschaft, von Förderungen, von Programmen und so weiter. Wenn die aber dann trocken werden, dann müssen wir wieder selbst arbeiten. Selbst wieder Dinge in die Hand nehmen. Du hast wieder Verantwortung. Und Jesus entlässt diesen Mann hier, er befähigt ihn aufzustehen und er entlässt diesen Mann in die Verantwortung des Lebens. Nimm dein Bett und geh. Und darum hat er ihn auch gefragt, willst du gesund werden? Willst du verantwortlich für dein Leben sein oder willst du dein Leben lang nur auf andere angewiesen sein, die dich dauernd bemuttern und du nie die Verantwortung übernimmst? Und dann noch ein letztes, dann sind wir da fertig. Interessant, wir lesen dann im Vers 9. Und sofort wurde der Mensch gesund und nahm sein Bett auf und ging umher. Es war aber an jenem Tag Schabbat. Es sagten nun die Juden zu dem Geheilten, es ist Schabbat, es ist dir nicht erlaubt, das Bett zu tragen. Es ist interessant. Religiöse Menschen sind viel mehr an Regeln interessiert als an Heilung. Religiöse Menschen, denen liegt extrem viel an Formen, so gehört es sich, aber sie haben sehr wenig Liebe. Religiöse Menschen sind sehr gesetzlich, da muss das Gesetz gehalten werden, aber sie haben sehr wenig Barmherzigkeit. Darum habe ich mit Religion nicht viel am Hut. Das ist ja manchmal ist es ja witzig auch, gell? Aber ich war vor ein paar Monaten auch irgendwo in Deutschland gepredigt. Und da habe ich 3 Tage gepredigt. Und am Sonntag, wenn ich predige, da ziehe ich mich immer recht festlich an. Ich nehme so mein österreichisches Gewändchen da. Da brauche ich keine Krawatte, weil die mag ich nicht. Aber das ist okay, das ist so traditionell, das gefällt allen. Da stößt sich niemand dran, das will ich auch nicht. Und dann war der Montag auch noch, ich habe Montag dann auch noch gepredigt. Aber es war kein Feiertag jetzt in dem Sinn, da habe ich mich ein bisschen sportlich angezogen. Und da kam eine liebe, so eine mittelalterliche Frau, hat sie gesagt, ja, wo ist ihr rotes Jäckchen von gestern? Ich finde diese Kleidung viel zu sportlich für einen festlichen Tag wie heute. Ich habe gesagt, das Leben ist hart, das hilft ja nicht. Aber wisst ihr was, die Frau hat mir irgendwie so leid getan. Denn für die war viel wichtiger, was ich anhabe, als das, was ich gesagt habe. Religiöse Menschen, die stören sich an Formen und hören überhaupt nichts mehr, was gesagt wird. Das ist sehr schade. Ein Beispiel auch der Tony Campolo, ich kenne ihn nicht persönlich, aber er hat ein paar Bücher geschrieben. Der sagt manchmal ganz provokative Dinge. Und da hat er mal in einer Predigt gesagt, er hat sehr viel zu tun mit Kindern in Afrika. Er hilft da, seine Organisation. Hat er zu der Kirchengemeinde gesagt, ist euch bewusst, dass in der Minute, wo ich jetzt predige, 10 Kinder an Hungertod sterben. Und er hat gesagt, und wisst ihr, was wirklich tragisch ist? Den meisten von euch ist es scheißegal. Und dann hat er gesagt, und wisst ihr, was noch tragischer ist? Den meisten von euch regen sich mehr darüber darauf aus, dass ich scheißegal gesagt habe, als dass 10 Kinder gerade krepieren an Hunger. Das ist der Unterschied zwischen Religion und Jesus Christus. Und bei diesem Mann hier, der 38 Jahre krank war, der geheilt wurde, wisst ihr, was die Religiösen gesagt haben? Es ist dir nicht erlaubt, dein Bett zu tragen. Das ist viel wichtiger als dass der endlich geheilt war. Und dann noch etwas Wunderschönes, im Vers 11. Er antwortete ihnen, der mich gesund machte, der sagte zu mir, nimm dein Bett auf und geh umher. Und sie fragten ihn, wer ist der Mensch, der zu dir sagte, nimm dein Bett und geh umher? Der Geheilte aber wusste nicht, wer es war. Der Geheilte hatte keine Ahnung, dass es Jesus war. Er wusste nur einen Namen. Er wusste, das ist übrigens, ich finde, einer der schönsten Namen von Jesus. Der, der mich gesund gemacht hat. Sonst wusste er gar nichts. Und wisst ihr, wenn du von Jesus überhaupt nichts weißt, aber wenn du über Jesus sagen kannst, Jesus ist der, der mich gesund gemacht hat, dann hast du alles. Einer der schönsten Namen des Messias. Der, der mich gesund gemacht hat. Und das wünsche ich uns. Und ich habe zum Abschluss eine Frage. Willst du gesund werden? Willst du gesund werden? Oder willst du krank bleiben? Ich möchte dich ermutigen, darüber nachzudenken. In diesen Tagen darüber zu reden. Beweg die Frage. Denn Jesus lebt heute genauso wie vor 2000 Jahren. Er erfreut sich bester Gesundheit. Er ist mitten unter uns. Und er will nichts anderes, als dass du gesund wirst. An Körper, Seele und Geist.